Ja, guten Morgen. Ich möchte heute einige Gedanken weitergeben zum Buch Hiob. Ihr wisst ja, dass ich schwer krank bin, dass ich an Krebs leide, schon seit längerer Zeit, seit 96. Und in solch einer Situation liegt es nahe, dass man sich das Buch Hiob anschaut und sich damit beschäftigt. Denn das Buch Hiob, das wirft Fragen auf, die eigentlich jeder Gläubige sich stellt, der im Leid steht. Einmal: Warum lässt Gott überhaupt das Leid zu und warum trifft es gerade mich und warum trifft es mich so stark? Ich glaube aber, dass ich nicht der Einzige bin heute in dem Raum, der vom Leid betroffen ist. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Leid. Manche von uns haben auch eine Krankheit, die schmerzhaft ist. Andere haben Eheprobleme, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vielleicht nicht den richtigen Lebenspartner zu finden, einsam zu werden oder auch ausgebrannt sein im Dienst für den Herrn, Erfolglosigkeit, Sorgen über Kinder. Ich denke, dass Leid viele von uns betrifft. Und man muss allerdings sagen, dass auch das Buch Hiob keine intellektuell befriedigende Antwort gibt auf die Frage, warum. Aber es gibt doch Trost. Es hat schon viele Gläubige getröstet, so mich auch. Und deshalb lohnt es sich, heute Morgen mal das Buch anzugucken und darüber zu studieren. Ja, zunächst mal müssen wir uns fragen, was für ein Mann war Hiob? Hiob hat etwa vor 1500 Jahre vor Christus gelebt und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir mal die Bibeln aufschlagen, das Buch Hiob, dann steht gleich am Anfang in Kapitel 1, Vers 1, er, also Hiob, war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig, und er mied das Böse. Also Hiob war ein Mann, der ganz auf Gott ausgerichtet war. Er hatte eine gute Herzenshaltung, war ein wirklich vorbildlicher, fantastischer Mann. Und Gott segnete den Hiob. Hiob hatte viele Kinder, er hatte 7 Söhne, 3 Töchter. Und er war auch reich, steinreich, er hatte Tausende von Stück Vieh. Und außerdem war Hiob angesehen. Sein Rat war gefragt, er hatte viele Freunde, sodass das Ganze zusammengefasst in Kapitel 1, Vers 3 heißt, Hiob war größer als alle Söhne des Ostens. Und obwohl Hiob so reich war, war er kein Spielverderber. Er verstand es, seinen Reichtum auch zu genießen und ja, er war kein Neinsager. Und bei alledem, Hiob war gottesfürchtig, er war ein gottesfürchtiger Hauspriester. Das zeigt sich daran, wenn zum Beispiel seine Söhne ein Fest feierten, dann dachte Hiob, es könnte ja sein, dass sie während des Festes, während der Feierlichkeiten gesündigt haben oder Gott geflucht haben. Und deshalb brachte er vorsorglich Opfer für Gott. Also Hiob war nicht nur für sein eigenes Seelenwohl besorgt, sondern auch für seine Familie. Ja, wenn wir dann die Verse 6 bis 12 lesen, dann sehen wir, dass sich die Szene wechselt vom Leben Hiobs in den Himmel. Was passiert dort im Himmel? Vielleicht lesen wir das mal zusammen. Hiob 1, Verse 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Hier in dem Abschnitt fällt zunächst auf, dass Gott das eingangs erwähnte Bild von Hiob, seinen vorbildlichen Charakter, bestätigt. Hiob ist wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes und Gott lobt Hiob. Gott hat Hiob sehr lieb und er stellt ihnen ein Zeugnis aus, wie man kein besseres bekommen kann. Aber trotzdem, was erwidert Satan? Satan klagt Hiob an, indem er Gott eine Frage stellt. Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Also der Satan suggeriert hier, du hast dem Hiob ja das Frommsein auch erstaunlich leicht gemacht. Ihm geht's ja gut, du hast ihn reichlich gesegnet. Aber sei dir bewusst, Hiob liebt dich nicht um deines Selbst willen, sondern nur um des Segens willen. Und Hiob spielt mit dir ein Spiel, und zwar das Spiel, ich gebe, damit du gibst. Also der Satan verdächtigt Hiob hier einer falschen Frömmigkeit, einer egoistischen Frömmigkeit. Und ich denke, die Frage, die hier aufgeworfen wird vom Satan, die sollten wir uns heute Morgen auch stellen. Warum hältst du dich zu Gott? Was liebst du mehr, Gott als Person oder den Segen, den Gott dir schenkt? Wir müssen uns ja bewusst sein, dass Gott eine freundschaftliche Beziehung zu uns will und dass wir ihn um seiner selbst willen lieben sollen, nicht um dessen willen, was er uns gibt. Ja, und in Vers 11 fordert Satan den Hiob zu einer Wette heraus. Strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Und Gott, erstaunlicherweise, geht auf diese Wette ein. Warum, fragen wir uns, warum geht Gott darauf ein? Nun, ich denke, dass Gott die Anklage Satans so nicht widerlegen kann. Die Ebene muss gewechselt werden vom theoretischen Gespräch zur praktischen Prüfung. Nur so kann sich erweisen, ob Hiob den Gott tatsächlich um seiner selbst willen liebt. Und so lässt Gott es zu, dass Satan dem Hiob alles nimmt. Alles an einem Tag. Weg sein Reichtum, seine Söhne, seine Töchter. Aber der Feind, Gott setzt dem Feind auch Grenzen. So darf Satan den Hiob selbst nicht anrühren. Und ich denke, das ist sehr tröstlich. Auch wenn es erschreckend ist einerseits, dass Gott so ein Leid plötzlich zulässt im Leben vom Hiob, so ist es andererseits doch auch tröstlich, dass Gott das Einwirken des Satans begrenzt und überwacht. Und so ist es auch mit unserem Leben und auch mit deinem Leben. Satan darf dich nicht mehr quälen, als Gott es zulässt. Alles muss über Gottes Schreibtisch gehen. Wie reagiert Hiob auf diesen Angriff? Auf den großen Verlust? Man muss sich ja bewusst machen, Hiob wusste ja nichts zwischen der Wette zwischen Satan und Gott. Er wusste nichts von der Ursache seines Leides. Aber er vertraute trotzdem Gott. Das wird deutlich in dem bekannten Vers, Kapitel 1, Vers 21. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat's gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Also Hiob wusste, letztlich hat Gott weggenommen. Letztlich ist mein Leben in Gottes Hand und auch das Leid ist bewusst von Gott zugelassen. Hiob zweifelte nie an der Souveränität Gottes. Er wusste, Gott hat meine Situation im Griff. Und seine Haltung war quasi, alles Gute ist ein Geschenk Gottes, aber Gott hat auch das Recht, das Gute wieder wegzunehmen. Er erlag nicht der Vorstellung, dass Gott ihm das Glück schuldet. Und er betete, trotz des schrecklichen Verlustes, den er nie verstand, betete er Gott an. Also Hiob bestand diese erste Prüfung mit Bravour. Wie ist unsere Haltung? Hast du auch so eine Haltung wie Hiob? Alles Gute, dein Reichtum, dein Job, alles ist eine Leihgabe Gottes. Und dass es dir gut geht, das liegt nicht letztlich an deinem Fleiß, das liegt vielmehr auf dem Segen, den Gott auf deinen Fleiß legt. Und es ist eine Gnade Gottes, solange wir dieses Gute, all die Segnungen behalten dürfen. Aber Gott hat auch das Recht darauf, uns diese Leihgaben wieder zu nehmen. Und wenn er das tut, wenn er uns das Gute wegnimmt, wenn er uns in Leid schickt, dann dürfen wir ihm keine Vorwürfe dafür machen. Dann sollten wir vielmehr dankbar sein, dass wir das Gute so lange genießen dürften, vielleicht länger, als wir verdient haben. Also ist es gut, so wie Hiob, die Einstellung zu haben, Gott unter allen Umständen anzubeten und zu loben. Kapitel 2, wenn wir aufschlagen, folgt wieder ein Szenenwechsel. Wieder findet eine Versammlung der Söhne Gottes vor dem Herrn statt. Und wieder ist der Teufel da. Gott triumphiert noch über den Sieg, den er errungen hat. Denn Hiob hat ja die erste Anfechtung, die erste Anklage Satans bestanden. Er hat Gott nicht ins Angesicht geflucht. Gott freut sich unheimlich darüber. Aber schon kommt der Satan mit dem zweiten Angriff. Er sagt in Hiob 2, Vers 4, Haut für Haut, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir dann nicht ins Angesicht flucht. Satan kennt genau unsere Schwachpunkte. Er weiß, dass nichts so sehr an unserem Glauben rüttelt wie körperlicher Schmerz. Deshalb wirft er Hiob vor, dass er bei der ersten Prüfung nur deshalb festgehalten hat an Gott, weil es ihm nicht selbst ans Fleisch ging. Hiob hat festgehalten, weil er egoistisch ist. Satan sagt hier, Menschen sind doch alle gleich. Alles geben sie lieber her. Sie geben selbst ihre Lieben, selbst ihren Besitz, alles geben sie aus der Hand, solange es nicht an die eigene Haut geht. Aber Gott geht wieder auf die Wette von Satan ein. Trotzdem, auch hier, Gott begrenzt den Satan, auch hier wieder und sagt, schone sein Leben. Also Satan darf den Hiob nicht umbringen. Wenn wir uns so die Situation anschauen, dann sehen wir, das Ausmaß von Hiobs Leid ist unfassbar groß. Was hat er verloren? Er hat seinen Wohlstand verloren und die geliebten Kinder. Schlimm genug. Aber er hat zweitens auch körperlich furchtbare Schmerzen. Schmerzen, die sich wahrscheinlich keiner von uns vorstellen kann. Tag und Nacht ist er gequält. Und jeder, der an körperlichen Schmerzen schon gelitten hat, der weiß, wie sehr diese Schmerzen auch das Seelenleben und das Glaubensleben beeinträchtigen können. Und drittens wird er noch verführt von seiner Frau. Seine Frau sagt in Kapitel 2, Vers 9, Fluche Gott und stirb. Hiob hatte also niemanden, der ihn im Glauben bestärkte, auch nicht seine Freunde. Seine Freunde kamen und haben sich zunächst gut verhalten. Sie haben 7 Tage lang geschwiegen, haben dadurch ihre Sprachlosigkeit über sein Leid und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Aber dann, nach den 7 Tagen, anstatt mit ihm zu beten, was machen sie, die Freunde? Sie klagen Hiob an. Sie verstärken sein Leid, indem sie ihm den Vorwurf machen, das Leid sei nur die Folge seiner Sünde. Wir müssen uns fragen, warum die Freunde Hiob so glauben. Warum glauben sie, dass Leid, sein Leid, Folge seiner Sünde sei? Nun, das liegt daran, dass nach dem Erfahrungswissen der Israeliten ein direkter Zusammenhang besteht zwischen Tun und Ergehen. So nach dem Motto, Gehorsam gegenüber Gott wird belohnt durch Erfolg, durch Reichtum, durch Gesundheit. Und Ungehorsam dagegen wird bestraft durch Leid, durch Armut, durch Krankheit, Verfolgung. Also Leid wird angesehen als ein Zuchtmittel Gottes, durch das Gott denjenigen wieder zurechtbringen möchte auf den richtigen Weg. Also ihr Gottesbild war mechanisch, sie zählten auf automatische Belohnung oder Strafe, und zwar sofort. Aber wir wissen ja, nachdem wir den Hintergrund kennen aus dem Buch Hiob, dass es beim Hiob anders war. Da bestand eben kein Zusammenhang zwischen seiner Sünde und seinem Leid. Und trotzdem, die Freunde halten fest an ihrer Theologie, sie halten fest an ihrem Glauben und verhalten sich auch hochmütig letztlich. so als ob sie die Wege Gottes mit Hiob kennen würden und Hiob keine Ahnung hätte von Gottes Wegen. Und dieses mangelnde Mitgefühl, diese Verständnislosigkeit, die macht Hiob auch einsam. Darunter leidet er ganz beträchtlich. Ich denke, es gibt auch heute noch solche Christen, wie die Freunde von Hiob waren. Christen, die meinen, Gott genau zu kennen und die glauben, auf alles eine fromme Antwort zu wissen. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass nicht alle unsere Glaubensüberzeugungen auch biblisch sind. Unser Denken ist einfach stark geprägt durch unsere Erziehung, durch unseren Gemeindehintergrund vielleicht. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir nicht Messlatten an Geschwister anlegen, die vielleicht aus unserer eigenen Theologie stammen. Vielleicht zwei Beispiele. Wie schnell tendieren wir dazu, dass wir Jugendliche verurteilen, wenn ihre Kleidung nicht nach unseren Maßstäben ist oder ihr Haarschnitt? Ich glaube, da würde ich auch durchfallen hier mit meiner Glatze. Wenn das Äußere nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann denken wir schnell, mit dem geistlichen Leben von dem jungen Mann oder der jungen Frau, da muss auch etwas nicht in Ordnung sein. Oder zum Beispiel Bruder X, der kommt so selten in Gottesdienst oder in die Gebetsstunde. Wahrscheinlich stimmt mit seinem geistlichen Leben was nicht. So sollten wir uns heute Morgen alle prüfen und ernsthaft die Frage stellen, ob wir auch solche Messlatten anlegen an unsere Geschwister. Und wenn das so ist, lass uns sie schnellstmöglich ablegen. Wir wissen viel zu wenig über das Herz unserer Geschwister. Und deshalb dürfen wir nicht vorschnell urteilen über sie oder vorschnell Ratschläge abgeben. Vor allem nicht anhand von Äußerlichkeiten. Gott verurteilt am Ende des Buches das Verhalten der Freunde von Hiob aufs Heftigste. Und so verurteilt er auch uns, wenn wir so handeln und vorschnell urteilen und auf alles fromme Antworten wissen wollen. Ja, was kommt noch dazu zu Hiobs Leid? Er hatte nicht nur die Anfechtungen durch die Freunde, sondern hat auch die Ehre bei Menschen verloren. In Kapitel 16, Vers 6 bis 7, wenn wir da nachlesen, da heißt es, er, also Gott, hat mich hingestellt zum Spott der Leute und zum Anspeien ins Gesicht bin ich gut. Wir erinnern uns, früher war Hiob ein angesehener Mann und nun war er zum Spott der Leute geworden. Auch das ein tiefgehender Schmerz. Und nicht zuletzt sechstens, was ihn vielleicht am meisten quält in Hiob, ist, dass Gott schweigt. Hiob stellt Fragen an Gott. Hiob möchte Gemeinschaft haben mit Gott, möchte die Antwort wissen auf die Warum-Frage. 16 Mal stellt er die Warum-Frage, aber er bekommt keine Antwort. Gott macht Hiob nicht ein einziges Mal seinen Weg mit ihm klar. Und ein Problem kommt nach dem anderen, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, aber Gott schweigt. So fühlt er sich nicht nur von Menschen unverstanden, sondern auch noch von Gott unverstanden und auch noch ungerecht behandelt. Also der Fall von Hiob ist unheimlich tief. Vorher ein reicher, angesehener Mann und jetzt ein Häufchen Elend, das sich vor Schmerzen krümmt. Es gibt einfach Führungen, das müssen wir so festhalten, im Leben von uns Christen, die wir nicht verstehen können, die auch an die Grenzen gehen des Erträglichen, so wie es bei Hiob war. Also dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch in unserem Leben Leid vorkommt, das wir nicht verstehen. Aber wie verhält sich Hiob jetzt in diesem Leid? Er hält durchwegs an Gott fest und das finde ich ermutigend. Auch der Versuchung durch seine Frau erliegt er nicht. Er sagt in Kapitel 2, Vers 10, das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir nicht das Böse auch annehmen. Also Hiob tröstet sich mit zwei Dingen. Das einmal, er hat ein gutes Gewissen. Er hat ein gutes Gewissen, weil er weiß, ich bin aufrichtig vor Gott gewandelt. Er ist nicht vom richtigen Weg abgewichen. Er hat während seines Wohlergehens, also vor seiner Prüfung, hat er Schwachen geholfen, hat Gott angebetet, hat Opfer gebracht. Das heißt jetzt nicht, dass Hiob sich so für sinnlos hält. Hiob war sich sehr bewusst, dass er Sünder ist. Das zeigt er gerade sich daran, dass er regelmäßig Opfer brachte, Also er war sich seiner Sündhaftigkeit bewusst, aber er war sich auch bewusst, dass sein Wandel und seine Motivation stimmte und dass er ja wirklich vor Gott lebte. Und deshalb lässt er sich nicht falsch anklagen. Und ihr Lieben, das denke ich, müssen wir uns heute auch klar machen. Wenn in unserem Leid, wenn unser Leid tatsächlich im Zusammenhang mit Sünde steht, es kann ja sein, dass Gott uns züchtigen möchte, das gibt's auch heute noch. Aber wenn das so ist, dann wird uns Gott das in der Stille auch deutlich machen, vor allem dann, wenn wir aufrichtig vor ihm sind und wirklich die Gemeinschaft mit ihm suchen. Aber wenn Gott uns nicht anklagt in der Stille, dann lassen wir uns bitte nicht anklagen vom Satan und auch nicht von Geschwistern. Lassen wir uns keine falschen Schuldgefühle einreden. Und wenn dein Leid eben nicht im Zusammenhang mit Sünde steht, dann möchte Gott dich vielleicht dadurch erziehen, dich Jesus ähnlicher machen. Es gibt noch andere Gründe, warum Gott Leid zulässt, nicht nur Sünde. Der zweite Punkt, der Hiob wirklich tröste, ist seine Auferstehungshoffnung. Hiob wusste, ich leide jetzt, aber meine Probleme werden mir nicht ins Grab folgen. Deshalb sagt er in Kapitel 19, Verse 25 und 26, ganz wichtige Dinge. Lesen wir das zusammen. Kapitel 19, Verse 25 und 26. Da sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Also Hiob glaubt, dass sein Erlöser wiederkommen wird. Und dieser Erlöser ist Jesus Christus, das wissen wir. Und auch wenn sein Leib womöglich bald von Würmern zerfressen wird und zu Staub zerfällt, er weiß, dass er ein Auferstehungsleib bekommen wird und eines Tages auch das Glück wieder sehen wird. So hat Hiob alles verloren, Reichtum, Gesundheit, alles hat er verloren, aber die Hoffnung auf seine Erlösung hat er nie verloren. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir alles verlieren, wenn alles zusammenbricht, diese Hoffnung, die bleibt uns. Christen sind nie hoffnungslos. Ja, durch Hiobs Glaubenstreue wird der Satan ins Unrecht gesetzt. Satan verliert auch die zweite Wette. Und Gott freut sich darüber. Aber Hiob hat auch seine Anfechtungen gehabt. Ganz heftige Anfechtungen hat er gehabt. Und darüber wollen wir nur noch kurz nachdenken. Zunächst vielleicht vorab. Hiob hatte ja ein ähnliches Gottesbild wie seine Freunde. Wie wir vorhin gesagt haben, er dachte, Gehorsam gegenüber Gott wird belohnt durch Gesundheit, Reichtum und so weiter. Und Ungehorsam wird bestraft durch den Fluch Gottes. Und nun erlebt er plötzlich etwas ganz anderes. Sein Gottesbild wird durcheinander geworfen. Er ist gehorsam und trotzdem erfährt er Elend und Leid. Und plötzlich zweifelt er. Er zweifelt an Gottes Gerechtigkeit, zweifelt an Gottes Liebe und auch an Gottes Weisheit. Und seine Hauptanklage gegen Gott ist gerichtet gegen Gottes Gerechtigkeit. Er sagt quasi, ich bin gerecht und Gott ist ungerecht. Dass er sich für gerecht hält, das können wir nachlesen in Kapitel 27, Vers 6. Da steht, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Also Hiob hält sich selbst für gerecht. Und nachdem er trotzdem leidet, obwohl er gerecht ist, hält er Gott für ungerecht. Das ist nachzulesen in Hiob 27, Vers 2. Und dass er sich selbst für gerecht hält und Gott für ungerecht, das wird auch deutlich an verschiedenen anderen Aussagen. So sagt er zum Beispiel, es bringt nichts, Gott zu dienen, es bringt nichts, Gott zu vertrauen, es bringt nichts zu beten. Gott vernichtet ja den Rechtschaffenden und den Gottlosen gleichermaßen. So sagt er in Kapitel 21, Vers 15, Kapitel 21, Vers 15, was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was hilft es uns, dass wir mit Bitten in ihn dringen? Und außerdem sagt Hiob, Gott ist grausam zu mir. Gott, Hiob hat den Eindruck, dass Gott als Feind gegen ihn auftritt und dass Gott seine Wunden grundlos vermehrt. Sind dir solche Gedanken auch bekannt? So nach dem Motto, ich habe schon so viel durchgemacht, jetzt trifft es schon wieder mich. Welchen Vorteil habe ich überhaupt als Christ? Meinem Freund, der ungläubig ist, dem geht's viel besser. Und ich frage mich, bewahrt Gott sein Unheil auf für seine eigenen Kinder? Oder andere Gedanke, ich habe dem Herrn so treu gedient, habe mich so eingesetzt für ihn. Ich war viel treuer als mein Glaubensbruder X. Und jetzt, ihm geht's gut, mir geht's schlecht. Was bringt's? Oder auch ein Gedanke, der mir stark zu schaffen machte. Ich habe während meiner ersten Krebsbehandlung habe ich intensiv gebetet, möglichst nie einen Rückfall zu haben. Ich habe nichts mehr gefürchtet als nochmal eine Chemotherapie, weil ich die erste Chemotherapie schlecht vertragen habe und da wirklich gelitten habe. Und trotzdem, was ist passiert? Obwohl nur 10% etwa, 10% der Patienten nach dieser Behandlung innerhalb von einem Jahr einen Rückfall haben, ich war dabei bei den 10%, die es wieder trifft. Und da fragt man sich natürlich, ist Gebet sinnlos? Was bringt's denn? Das sind alles Anfechtungen an die Gerechtigkeit Gottes. Aber auch Gottes Barmherzigkeit und Liebe hat Hiob in Zweifel gestellt. Wir haben schon festgestellt, Hiob wusste ja, hatte die Gewissheit, Gott hat mein Leben im Griff. Deshalb ist es verständlich, dass Hiob an Gottes Liebe zweifelte. Sein Gedanke war zum Beispiel, oder vielleicht, wenn Gott mich lieben würde, wenn er mich liebt, dann würde er mir keinen Stein geben, wenn ich um ein Brot bitte. Wenn es Gott gut mit mir meint, dann würde er mir es auch gut gehen lassen. Und was passiert? In meinem Leben lässt Gott Leid zu, obwohl er allmächtig ist und das Leid jederzeit ändern könnte. Also, Gott hat mich nicht lieb. Und ich bin mir sicher, dass auch Satan seine Anfechtungen noch ordentlich verstärkt hat. Er hat ihm vielleicht Fragen eingeflüstert. Wo ist nun dein Gott? Wo ist der Gott, den du gerühmt und bejubelt hast? Wo ist der Gott, den du vor ein paar Tagen noch so gelobt hast? Nun sitzt du da, weinst, klagst, bist ein Häufchen Elend. Wenn Gott dich lieben würde, dann würde er das bestimmt nicht zulassen in deinem Leben. Das sind Dinge, die uns der Satan da noch einredet. Ich denke, aus eigener Erfahrung wissen vielleicht manche von uns und auch aus dem Buch Hiob lernen wir, dass die Anfechtungen an Gottes Allmacht nicht so stark sind wie die Anfechtungen an seine Liebe. Wenn wir heute mal eine Umfrage machen würden hier im Raum, dann glaube ich, dass jeder von uns oder die meisten zumindest sagen würden, Gott kann dein Leid ändern, Gott kann mein Leid von heute auf morgen verwandeln. Aber viele von uns hätten vielleicht Zweifel, ob Gott wirklich das Beste für uns will. Ja, auch weitere Zweifel äußert Hiob. Zum Beispiel denkt er, dass Gott dem Menschen Lasten auferlegt, die er nicht tragen kann. Nachzulesen in Kapitel 7. Ist auch ein verständlicher Gedanke. Wie oft haben wir vielleicht schon ausgeschieden, Herr, ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Du legst mir mehr auf, als ich tragen kann. Außerdem ist Hiob pessimistisch. Er glaubt nicht, dass Gott sein Schicksal jeweils ändern will. Er glaubt, dass er es ändern kann, aber er glaubt nicht, dass Gott sein Schicksal ändern will. So sagt er in Kapitel 7, Vers 7, mein Auge wird kein Glück mehr sehen. Und er sagt in Kapitel 17, Vers 11, meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, die Wünsche meines Herzens. Das ist auch eine Sache, die man feststellt, wenn man längere Zeit leidet, dass man dann zum Pessimismus neigt, dass man nicht daran glaubt, dass Gott die Situation jeweils ändern will. Und außerdem vergisst man schnell, dass Gott schon viel Segen auch geschenkt hat. wenn wir uns daran erinnern, wie gut es dem Hiob ging, bevor die Angriffe des Feindes kamen, dann wundern wir uns, wenn er trotzdem sagt in Kapitel 9, Vers 25, ich habe nichts Gutes gesehen. Also er vergisst alles Gute, was Gott ihm vorher getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne die Anfechtungen Hiobs auch sehr gut. Vor allem in Zeiten, wo es mir sehr übel war und wo ich nachts nicht schlafen konnte, mich vor Bauchschmerzen krümmte, da habe ich nicht daran gezweifelt, dass Gott die Situation ändern könnte. Aber ich habe schon an Gottes Liebe gezweifelt. Und vielleicht stellst du dir heute Morgen die Frage, wie es bei dir ist, wie ist dein Gottesbild? Zweifelst du auch an Gottes Liebe und Barmherzigkeit? Von dem Theologen namens Deck, der im 19. Jahrhundert gelebt, sehr gut. Er beschreibt Weisheit als die Auswahl des besten Ziels für ein Handeln und die Verwendung der besten Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Also nochmal, Weisheit ist die Auswahl des besten Zieles für ein Handeln und die Verwendung der besten Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Und wir wissen aus der Bibel, Gott ist weise. Aber Hiob zweifelte daran, dass das so ist. Er wirft Gott zum Beispiel vor, dass er unweise gehandelt hat, ihn überhaupt das Licht der Welt sehen zu lassen. In Kapitel 3, Vers 3 sagt er, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Also er sagt Gott, warum hast du mich überhaupt auf die Welt gebracht, wenn ich doch nur leiden muss? Und Hiob schlägt Gott auch vor, wie er handeln sollte. Hiob sagt in Kapitel 10, Vers 20 bis 21, tut mir leid, wenn so viele Bibelstellen sind, aber wir machen eben den Sprung durchs ganze Buch. In Kapitel 10, Vers 20 bis 21 sind meine Tage nur noch wenige. Er, also Gott, lasse doch ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig fröhlich werde, ehe ich hingehe und nicht wiederkomme in das Land der Finsternis und des Todesschattens. Also Hiob schlägt Gott hier vor, Mensch, lass mir doch noch ein paar schöne Tage, bevor ich sterbe. Er hält sich selbst für weiser als Gott. Und ist uns das auch bekannt, dass wir Gott vorschlagen, wie er handeln sollte, vielleicht im Gebet? Ich habe zum Beispiel immer wieder gedacht, Herr, jetzt bin ich so krank. Wenn du mich jetzt durch ein Wunder heilen würdest, dann wären bestimmt viele Geschwister und viele Ungläubige verwundert über deine Größe und sie würden sich vielleicht bekehren. Aber Gottes Gedanken sind anscheinend höher und größer als unsere Gedanken. Wahrscheinlich kommen viel mehr Menschen ins Nachdenken, wenn wir leiden und trotzdem Freude haben und trotzdem inneren Frieden haben. Gott weiß, was er tut. Und man muss sich einfach klar sein, hinter der Haltung, Gott den richtigen Weg vorzuschlagen, steht letztlich ein Zweifel an seiner Weisheit. Auch hinter dem Gebet, das vielleicht viele von uns gesprochen haben schon, Herr, mach mit mir, was du willst, aber bitte ohne Leid, aber bitte dieses und jenes nicht. Wir sollten loslassen, denke ich, und wirklich Gott vertrauen und darauf bauen, dass er das Beste für uns will. Ja, wir haben heute nur einen Teil von dem Buch Hiob behandelt und was vor allem noch aussteht in dem Buch ist die Antwort Gottes auf die Fragen und auf die Anfechtungen von Hiob. Darauf können wir jetzt nicht mehr eingehen, aber vielleicht, wenn Gott will, werde ich darüber bei Gelegenheit noch sprechen. Aber erlaubt mir vielleicht zum Schluss noch die wesentlichen Punkte von heute zusammenzufassen. Das Erste, was wir gelernt haben, Gott ist ein dynamischer Gott. Gott lässt sich nicht in eine Schablone pressen. Gott handelt mit jedem von uns individuell. Und er lässt sich nicht erklären nach dem Motto, immer wenn ich das tue, wird Gott so handeln. Also diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang, den sollten wir aus unserem Denken verbannen. Und weil das so ist, weil Gott individuell handelt, mit jedem anders, sollten wir auch langsam und vorsichtig sein, wenn wir Geschwistern Ratschläge geben oder wenn wir ja, über Geschwister urteilen. Wir dürfen nicht so tun und uns so hochmütig sein, als ob wir das Handeln Gottes verstehen würden. Und ich sagte zu Beginn, dass das Buch Hiob für mich und für viele andere schon ein Trost war. Da möchte ich einfach zum Schluss nochmal die vier Punkte zusammenfassen, inwiefern das Buch Hiob ein Trost ist. Zum einen ist da die Tatsache, dass eben Leid nicht immer eine Strafe oder ein Zuchtmittel Gottes ist. Wir wissen, dass Gott den Hiob sehr lieb hatte. Wir wissen, dass Gott den Hiob als vorbildlichen Mann hinstellt. Und wir wissen auch, wie stolz Gott auf Hiob war. Und trotzdem lässt er so schreckliches Leid zu im Leben von Hiob. Also bitte, lass dir niemals einreden, dass Gott dich nicht liebt, wenn du leidest. Lass dir das bitte nicht einreden. Gottes Liebe zu dir ist nicht daran messbar, wie gut es dir geht oder wie viele deine Wünsche erfüllt werden. Das müssen wir einfach festhalten und lernen aus dem Buch Hiob. Zweitens ist es auch tröstlich, dass Gott absolut souverän ist. Also dein Leben ist nicht dem Zufall überlassen, auch nicht den Angriffen oder der Willkür des Satans. Gott hält die Hand über deinem Leben und letztlich kommt sowohl das Gute als auch das Böse von Gott. Und Gott weiß, in welchem Maß du Segen und Leid brauchst, um zu wachsen. Drittens, auch ein gerechter und vorbildlicher Mann wie Hiob hat im Leid seine Anfechtungen gehabt. Also Anfechtungen sind nichts Besonderes. Wenn du leidest, dann ist es normal, dass du Anfechtungen hast. Auch Hiob zweifelte. Und das müssen wir auch festhalten. Zweifel und Anfechtungen, das sind Dinge, mit denen wir einfach zu kämpfen haben. Und viertens, vielleicht der wichtigste Punkt, obwohl er solche Anfechtungen hatte, Hiob war nie hoffnungslos. Er wusste, sein Erlöser lebt. Er hatte Auferstehungshoffnung. Und deshalb, wenn ihr alles vergesst, was wir heute Morgen besprochen haben, dann merkt euch wenigstens das eine. Christen sind nie ohne Hoffnung. Wir haben zum einen die Hoffnung, dass Gott unser Leid ändern kann von heute auf morgen. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch unser irdisches Leid kann Gott von heute auf morgen wenden und kann es in Glück verwandeln. Und er wird es machen, wenn es gut für uns ist. Und zum anderen haben wir die Auferstehungshoffnung. Und den Zuspruch, dass unser Leid eben nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die uns noch bevorsteht in Ewigkeit. Also lass dir heute Morgen von Jesus Christus zuflüstern. Deine Geschichte hat einen unsagbar schönen Ausgang. Vertraue mir. Amen.